Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, die Katja hat es eben schon gesagt, der Predigttext ist ein Gleichnis, das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. Es steht im Markus-Evangelium Kapitel 4, Vers 26 bis 29. Und Jesus sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie, denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Ja, Jesus, nun lass wachsen, was du sagst, was du uns jetzt in diesem Gottesdienst sagen willst. Und schenk du, dass wir das zulassen, dass es wachsen darf in unserem Leben. Schenk du, dass wir hören mit unserem Herzen, was du uns zeigen willst, was du uns deutlich machen willst. Und sei du bei mir, wenn ich jetzt rede, so wie es dir gefällt. Amen. Ja, das Thema der Predigt ist freudig, wie Gott sein Reich baut. Und das habe ich in vier Abschnitten aufgeteilt. Erstens, freudig, du darfst Gottes Saatgut ausstreuen. Zweitens, freudig, Gott lässt wachsen, sogar wenn du schläfst. Drittens, freudig auf eine super Ernte. Und viertens, freudig über Jesus und lebe damit ansteckend für deine ganze Umgebung. Liebe Gemeinde, Jesus liebt Bildgeschichten. Wir haben ja eben auch so eine kleine Bildgeschichte hier vorne vorgespielt bekommen. Jesus liebt Bildgeschichten. Geschichten, die ganz nah am Menschen dran sind. Geschichten, die aus dem Leben des normalen Menschen erzählen, aber die tiefer blicken, die dem Geheimnis des Reiches Gottes auf die Spur kommen und diese Freudenbotschaft in die Menschenherzen einpflanzen wollen. Auch heute haben wir es mit einer solchen Bildgeschichte zu tun, dem Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. Das Besondere an dieser Bildgeschichte ist, dass sie nur einen einzigen Fokus haben, der nicht selten bis ins Groteske übertrieben wird. Um ganz deutlich zu machen, worauf es Jesus wirklich ankommt. In diesem Bildwort ist es die selbst wachsende Saat. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Von welch hohem Wert ist eine gute Ernte? Welche Hoffnungen sind damit verbunden mit einer guten Ernte? Wir haben eben diese Ungeduld gesehen. Es möge doch endlich was rauswachsen, damit die Ernte kommen kann. Welche Ziele setzt man sich damit? Schön ist diese Zeit, wenn sie erreicht ist, weil manche Mühe sich nun endlich gelohnt hat. Das Warten hat ein Ende. Der Dank gehört mit dazu. Ernte, das war ein großes Fest. Es gab mehrere Erntedankfeste in Israel. Die Menschen damals waren wahrscheinlich auch noch näher an der Erde dran als wir, mit der Erde verbunden als wir. Dass sie wahrnehmen konnten, welch hohen Wert eine gute und gelungene Ernte hat. Denn davon hing Wohlergehen und Überleben ab. Unsere heutige Aldi- und Lidl-Generation schwebt in Gefahr, das aus dem Blick zu verlieren. Jesus vergleicht solche Erntezeit mit dem Reich Gottes. Die Menschen hören das Evangelium und vertrauen Gott ihr Leben an. Gott kann ernten, was er durch mich und dich, durch uns ausgesät hat. Und Gottes Wort kommt nicht leer zurück, wie es im Jesaja-Buch heißt. Es lässt den Glauben vieler Menschen wachsen. Großartig ist das. Toll ist das. Wir haben es eben von Katrin gehört. Wir durften es und dürfen es immer wieder in unserer Gemeinde erleben, wie Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen, weil sie seinem Wort Vertrauen schenken. Auch jetzt wieder beim Tor zur Bibel. Und in jedem Jahr entscheiden sich auch einige von euch Konfirmanden für ein Leben mit Jesus. Einige haben ihren Anfang gemacht auf der Klostermühle, haben gesagt, wir wollen mit Jesus leben. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Wunder, was Gott tut. Da wirkt in ihrem Herzen dieser wundersame Gottes, von dem wir nichts wissen, wie es Jesus heißt, wie er zur Reife kommt. Aber wir sehen, dass er das großartig tut, wie Jesus es sagt. Und auch in der nahen und fernen Welt dürfen wir immer wieder an dem Wunder teilhaben, von dem unsere Missionare berichten, dass Menschen Jesus in ihr Leben aufnehmen und neue Gemeinden entstehen. In Afrika, in Indien, Haiti, Mittelasien. Wir haben von David Wiebe gehört, wie das zum Teil funktioniert. Dass Kinder und Jugendliche zum lebendigen Glauben an Jesus kommen und dann ihre Eltern einfach mitziehen und sie einladen zu Jesus. Dass diese jungen Gemeinden wachsen, obwohl sie unterdrückt und verfolgt werden, in vielen Ländern der Erde. Open Doors gibt immer so einen Spiegel heraus, wo dann deutlich wird, in welchen Ländern die Christen besonders stark verfolgt werden. Kann man sich mitnehmen. Ich glaube, einige Exemplare liegen da vorne auch noch. Und zwar wachsen diese Gemeinden unaufhörlich, sogar automatisch. Freilich oft anders, als wir es erwartet hatten. Aber meistens viel besser, als wir es uns je vorstellen konnten. Am Ende der Predigt werde ich uns noch eine wunderbare Geschichte aus China erzählen, die sehr eindrücklich zeigt, wie Gottes Same ohne menschliche Kraftanstrengung unaufhaltsam wächst. Karl Hartenstein, ein württembergischer Kirchenmann, der die Mission ganz besonders auf dem Herzen hatte, formulierte einmal: Christus ist der Missionar und das Feld ist zur Ernte bereit. In seinem Auftrag sind wir unterwegs und haben am Sämannsauftrag Gottes teil. Das Ziel, sicherlich auf unterschiedlichen Wegen, bleibt dasselbe. Menschen hören das Evangelium von Jesus, werden froh darüber und schöpfen die Kraft ihres Lebens nicht mehr aus sich selbst heraus, sondern aus Jesus. Sie vollziehen die Lebenswende, den Herrschaftswechsel, der ihr Leben reich macht. Es geht darum, dass Menschen das Leben in Fülle erfahren, dass sie nicht verdurstend in der Dürre irgendwo dahin vegetieren müssen. Und wenn Menschen sich zum Dienst in der Mission aussenden lassen, dann ist das nicht deren Privatangelegenheit. Sie tun das nicht, weil sie jetzt mal Lust haben, sagen, naja, das könnte ich ja auch mal machen, irgendwo in Afrika missionieren. Sondern die Mission ist Aufgabe der ganzen Gemeinde, auch Aufgabe unserer Gemeinde. Wenn Menschen sich also zu einem Dienst in Kenia, Indien, Russland, Mittelasien, Paraguay, Haiti und Marokko aussenden lassen, wo im Moment Missionare sind, die wir unterstützen, und dort den Samen des Wortes Gottes ausstreuen, dann ist das unser aller Aufgabe. Sie tun das dort, wo wir jetzt nicht sein können, aber wo Gott Menschen als Säleute braucht. Und wir stehen hinter ihnen und beten für sie. Geben unsere Gaben, damit Gott auch in diesen Ländern zu seinem Ziel kommt, damit auch dort seine reiche Ernte stattfinden kann. Deshalb ist dieses missionarische Gleichnis an uns alle gerichtet. Es beginnt mit einer Zusage. Erstens, freu dich, du darfst Gottes Saatgut ausstreuen. Die Gemeinde von Jesus bzw. Mission beginnt nicht mit dem Nullpunkt, sondern sie wurzelt im Willen und Entschluss Gottes. Gott setzt den Anfang mit seinem Wort. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit bedenken wir, dass Gott selber zu seiner Welt Ja gesagt hat. In Jesus Christus hat er Wohnung genommen mitten in dieser Welt. Bethlehem ist der Landeplatz Gottes auf dieser Welt. Damit er für uns als Menschenkind nah, spürbar und erfahrbar wird. Sein Ziel dabei war und ist immer derselbe. Menschen sollen seine Nähe und seine Freundlichkeit erfahren. Sie sollen geheilt werden. Sie sollen den Weg in den Himmel finden. Sie sollen beim Himmel ankommen. Sie sollen bei Jesus ankommen. Deshalb heißt es schon damals von den Hirten, sie breiteten das Wort aus. Jesus war kaum geboren, da gab es schon Missionare. Die ersten, die Jesus als kleines Baby kurz nach der Geburt gesehen haben, die gehen raus und missionieren und erzählen, weil sie nicht anders können, von diesem Jesus. Und dieses Wort hat Wirkung gehabt. Die entscheidende Wirkung ist doch die gewesen, ich bin geliebt. Ich bin nicht nur ein Früchtchen, ich darf Frucht sein in den Augen Gottes. Mit mir hat Gott Großes vor. Das darf jeder von euch sagen. Jeder darf sich das im Grunde jetzt einmal kurz vor Augen halten. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes und Gott hat Großes mit mir vor. Das gilt. Von Gott geliebte Menschen sind immer Seeleute gewesen. So haben viele von uns schon im eigenen Leben erfahren, dass Gottes Reich keine Idee, sondern konkrete Wirklichkeit ist, fassbare Wirklichkeit. Denn da, wo jemand zu glauben beginnen kann, wo jemand sein Leben aus Gottes Hand nimmt, wo jemand Jesus in sein Leben aufgenommen hat und ein Kind Gottes geworden ist, da ist die Frucht schon aufgegangen. Da siehst du schon was von deiner Frucht. In deinem eigenen Leben, da, wo Jesus mit dir auf dem Weg ist. Wie Katrin das vorhin erzählt hat. Vielleicht hast du es für dein Leben noch gar nicht so gesehen. Vielleicht bist du noch so in so einer Vorstufe stehen geblieben, hängen geblieben, vielleicht auch ganz bewusst. Vielleicht hast du bisher gedacht, naja, dazu tauge ich vielleicht nicht, denn wer will mich schon gern haben? Du kannst mich mal gern haben, so vielleicht, ja? Warum sollte mich Gott wirklich so annehmen, wie ich bin? Der weiß doch, was für ein Luder ich bin. Aber genau so ist das. Genau so ist das. Gott will dich, wie du bist. Du brauchst ihm nur deine Herzenstür zu öffnen und ihn in dein Leben einlassen. Dann nimmt er bei dir Wohnung und geht nie mehr fort, wenn du es denn zulässt. Und das ist so der Punkt. Manche bleiben so kurz davor stehen und sagen, ja, gerne würde ich das. Aber wenn das so ist, dann nimmt vielleicht Gott gleich die ganze Hand und sagt, dann krempel ich auch gleich dein Leben mit um. Stimmt. Wenn du Gott in dein Leben lässt und wenn du Gott regieren lässt in deinem Leben, dann krempelt er dein Leben um. Aber zu deinem Nutzen. So, dass du in den Himmel findest. So, dass es dir gut geht. Dass du zur guten Frucht wirst. Und dass es in deinem Leben zur Ernte kommt. Er lässt die gute Saat seines Wortes in deinem Leben aufgehen. Verändert dich, wo du dir bisher selbst im Weg gestanden hast. Wo dein Leben sich von ihm entfernt hatte. Und du wirst schon in deinem Leben etwas von den Früchten sehen, die Gott wachsen lässt. Aber fest steht, die Saat ist gesät, der Weg ist offen, die Frucht darf wachsen. Und du darfst jetzt selber aussehen und staunen, wo neuer Same Gottes aufgeht und Früchte heranreifen. Und so lautet die zweite Zusage, freu dich, Gott lässt wachsen, sogar wenn du schläfst. Es wäre ja völlig abwegig und grotesk, wenn jemand jetzt meint, er müsste dem Wachstum der Saat, so wie eben wir das eben von Klaus Weikart gesehen haben, aus eigenen menschlichen Kräften etwas nachhelfen, damit sie vielleicht schneller oder besser wächst. Das ist Unfug. Jesus sagt mit seinem Gleichnis, die Saat wächst ganz von alleine. Im griechischen Text steht hier wörtlich automatikos, automatisch wächst die Saat. Die Saat des Wortes Gottes wächst ganz automatisch, weil dem Samen selbst die Kraft inne wohnt. Auf gutem Boden ausgezeichnet zu wachsen und hundertfache Frucht zu bringen, wie es an anderer Stelle sagt. Das hat Gott in den Samen hineingelegt, das ist in dem Samen drin. Da brauchst du gar nicht nachzuhelfen. Das hilft gar nichts, wenn du da nachhelfen willst. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Die Saat geht auf, sie wächst. Als Kind wollte ich mal sehen, wie das mit dem Wachstum so funktioniert, so ähnlich wie Klaus. Ich bin dann so draußen auf unser Beet gegangen und habe dann mal so ein bisschen vorsichtig am Radieschen gezupft, ob es denn ein bisschen länger wird, wenn ich dran ziehe. Es wurde länger, aber da kam die Wurzel mit raus und dann war es vorbei. Gestern sagte ein Pädagogikprofessor in einer Fernsehsendung in einem ganz anderen Zusammenhang, aber dennoch sehr zutreffend, wir können der Wiese nicht dadurch zum Wachstum verhelfen, dass wir an den auskeimenden Gräsern ziehen. Wenn wir das täten, würden wir die zarten Pflänzchen zerstören und obendrein noch die Wurzel gleich mit herausziehen und somit die ganze Substanz des Grases vernichten. Manchmal sind wir, ich denke, auch vielleicht als Gemeinde Jesu eher so die, die in der Gefahr stehen, so ein bisschen die Saat zu vernichten oder die Saat aufzuhalten. Wir Menschen meinen ja heute offensichtlich tatsächlich, wir könnten dem Wachstum der Saat irgendwie auf die Sprünge helfen. Da werden Modelle eins nach dem anderen ausprobiert, irgendwelche Konzepte probiert, irgendwelche Ideen umgesetzt. Was unsere Landwirtschaft betrifft, haben wir inzwischen die Chemie und die Gentechnik zum Turbobeschleuniger für Wachstum nach Wunsch bemüht. Aber die Ergebnisse sind in den meisten Fällen nicht besonders appetitanregend, geschweige denn gesund. Und das Wachstum selbst haben wir trotz intensivster Bemühungen nicht synthetisch nachstellen können. Nein, die gute Saat wächst tatsächlich und ausschließlich automatisch. Der Sämann bringt sie aufs Land und dann muss er die Erntezeit nur noch abwarten. Aber darin liegt ja unser großes Problem, die Erntezeit abwarten. Wie lang dauert's denn noch? Er kann sogar schlafen gehen, sagt Jesus hier. Er kann sogar schlafen gehen, kann sich hinlegen und es wächst weiter. Die Saat wächst auf alle Fälle und sie wird heranreifen, vorausgesetzt natürlich, die Rahmenbedingungen stimmen. Es ist Boden da und ein bisschen Feuchtigkeit. Aber nun mag mancher von uns einwenden, dass Frucht und Wachstum automatisch kommt, dass die Saat aufgeht wie von selbst. Das mag beim Korn so sein, aber das stimmt auch gar nicht in unserer Gemeinde. Das stimmt weder in der Jugendarbeit noch bei den Konfirmanden, für die wir ja zurzeit eine Menge tun mit unserem neuen Projekt. Und das stimmt auch nicht in der sonstigen Gemeindearbeit. Wie wenig Frucht und Wachstum sieht man tatsächlich? Wie oft kommen Worte gar nicht an, treffen auf taube Ohren? Und wie viele Taten bleiben völlig folgenlos und ohne jede Frucht? Und wir bemühen uns seit Jahren um eine bestimmte Person, beten für sie, gehen ihr nach, fangen immer wieder an bestimmten Stellen Angebote zu machen, einzuladen, wie auch immer, und es passiert nichts. Dass das Entscheidende von selbst passiert, also automatisch, das ist doch ziemlich stark übertrieben, Jesus. Kannst du das im Ernst meinen, wie es im Psalm 127 heißt, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf? Der Sämann legt sich schlafen und steht auf und dann ist da eines Tages reiche Frucht und reiche Ernte, sagt Jesus. Aber lassen wir uns noch einmal daran erinnern. Der Wachstumsmotor ist nicht der Bauer. Der Wachstumsmotor ist nicht der Bauer, der die Saat aufs Land wirft, oder seine Technik. Der Wachstumsmotor in der Gemeinde ist nicht der Pfarrer. Der Wachstumsmotor ist nicht der rührige Kirchenvorstand. Der Wachstumsmotor ist auch nicht die große Mitarbeiterschaft, die den Samen durch Hauskreisarbeit, Verkündigung, durch Beziehungspflege, Gebet und was auch immer in der Gemeinde passiert, ausstreuen. Der Wachstumsmotor des Samens ist Gott selbst. Nur Gott ist Wachstumsmotor. Er lässt wachsen und sorgt für eine reiche Ernte. Und wenn es Jesus nicht macht, ist all unser frommes und cleveres Machen umsonst. Dann können wir noch so schöne Gottesdienste feiern, mit noch so tollen Bands und vielleicht schönen Anspielen und allem Möglichen, was wir vielleicht hier so reinpacken. Aber wenn Jesus nicht der Motor ist, wenn er nicht wachsen lässt, dann können wir hier machen, was wir wollen. Es passiert überhaupt nichts. Es bewegt sich gar nichts. Was wir dazu beitragen, den Boden zu lockern, indem wir Menschen ansprechend einladen, für eine angenehme Atmosphäre sorgen, sie liebevoll begleiten, ist sicher wünschenswert. Es ist schön, wenn man mal so ein bisschen drüber streichelt, klar. Es ist hilfreich beim unbeschwerten Wachstum und es ist bestimmt ganz, ganz wichtig, dass wir authentisch leben, als solche Leute, die Jesus angerührt hat, die Liebe von Jesus zu spüren bekommen haben in ihrem Leben, dass das rüberkommt, klar. Aber die Kraft des Wachstums kann es nicht beschleunigen oder verstärken. Das tut Gott. Die Kraft des Wachstums ist dem entgegen manchmal stärker als alle Hindernisse. Und wir sind manchmal eher Bremser für manche Menschen. Ja, vorhin hat es Katja mal so gesagt, vielleicht mögen wir den Pfarrer nicht oder das Musikteam oder irgendwas anderes, weil die uns irgendwo schon mal quer gekommen sind oder weil irgendwas nicht gestimmt hat. Wir sind manchmal eher Bremser in dem ganzen Verfahren, sage ich jetzt mal. Die Kraft des Wachstums ist dem entgegen manchmal stärker als alle Hindernisse, mit denen Menschen Wachstum aufhalten können. Der junge Trieb sucht sich seinen Weg. Wenn es sein muss, auch mal durch den Asphalt, sogar durch Mauerfugen, zwischen Pflastersteinen hindurch. Und ich habe es auch schon durch Beton durchgesehen. Das gibt's. Frucht und Wachstum können wir weder machen noch aufhalten. Auch reif werden können wir nicht machen, das kommt von Gott. Aber da, wo er es macht, da dürfen wir sein Boden sein, auf dem die Frucht ausreift wie von selbst. Also Boden, das möchte Gott, dass wir guter Boden sind. Vertraue drauf, Gott lässt wachsen. Jesus mutet uns in seinem Gleichnis einiges an Gelassenheit zu. Und die fehlt uns. Gelassenheit heißt, Geh auch mal ins Bett und steh am nächsten Morgen auf und denk nicht gleich, das muss noch sein und jenes musst du noch tun und das muss noch gemacht werden, damit die Saat aufgeht, sondern das, was du getan hast, das war schon eine ganze Menge. Und jetzt darfst du dich auch mal hinsetzen. Ich meine damit nicht einfach alles fahren lassen. Oh, es wird schon irgendwie gehen, wird schon irgendwie wachsen. Es wird auch wachsen ohne dich und mich. Das glaube ich schon. Aber Gott möchte, dass du guter Boden bist. Gott möchte, dass du das beiträgst, was er in dich hineingelegt hat. Und er legt Gaben in dich hinein. Er legt bestimmte Kräfte und Stärken in dich hinein. Und die möchte er gerne da mitgebrauchen bei diesem Wachstumsprozess. Vertraue drauf, Gott lässt wachsen. Jesus mutet uns in seinem Gleichnis, wie gesagt, Gelassenheit zu. Doch unsere Landwirte müssen das ja jedes Jahr aufbringen. Sicher mit mehr Hilfsmitteln als damals ausgestattet, das Prinzip aber bleibt gleich. In ein paar Wochen wird wieder gesät und wachsen braucht seine Zeit. Aber Gott lässt wachsen. Ein Prinzip, das wir uns als seine Gemeinde auch zu eigen machen müssen. Wir wollen zwar unheimlich gerne Früchte unseres Wachsens sehen, aber manchmal wird uns das von Gott schlichtweg verwehrt. In der Geschichte, die ich nachher erzählen will, stirbt der Mensch, der dafür gesorgt hat, dass es später wachsen konnte, bevor er irgendetwas hätte sehen können. Wir möchten gerne auf schnelle Erfolge bauen und Gott hat ganz andere Wege mit uns vor. Manchmal lässt er uns wirklich nicht sehen. Es gibt auch Gemeinden, da haben Generationen von Christen gebetet, da haben Pfarrer gewirkt, die haben wirklich ganz tolle Arbeit gemacht und es ist nichts passiert. Es hat sich nichts bewegt, nicht so wie hier in Obertshausen, sondern wo viel, viel weniger passiert ist. Und eines Tages geht der Same auf. Eines Tages entsteht Wachstum in dieser Gemeinde. Es gibt solche Gemeinden. Wir setzen gerne auf menschliche Strategien und Gott verfolgt andere Ziele. Lassen wir uns doch an dieser Stelle entlasten. Das ist doch auch entlastend, wenn Gott sagt, du brauchst dich gar nicht so stark zu bemühen. Das, was du kannst, das darfst du einbringen und dann darfst du dich hinsetzen. Dann darfst du auch mal schlafen, denn der Same wächst auch ohne, dass du weiter da rumwurschtelst und rumbaggerst. Lassen wir uns doch an dieser Stelle entlasten und vertrauen uns Gottes Handeln und Leiten an. Das beste Beispiel dafür ist ja Jesus selber. Er wurde zum Weizenkorn, das seine äußere Gestalt aufgeben musste, um Frucht zu bringen. Jesus ist gestorben, damit er Frucht bringen konnte. Der Weg, den er zu gehen hatte, ging übers Kreuz, über sein Leiden und Sterben. Und gerade darin brachte er die wichtigste Frucht für diese Welt, nämlich unsere Versöhnung mit Gott. Nur dadurch kann jetzt der Himmel voll werden, voll von begnadigten Sündern. Das ist eine wirklich reiche Ernte. Damit kommen wir dann zur dritten Zusage. Freu dich auf eine super Ernte. Vom vollen Weizen in der Ähre ist hier die Rede, sagt Jesus. Mir stehen da unsere Getreidefelder vom vergangenen Sommer so richtig vor Augen. Wenn sie ockergelb werden, dann ist die Ernte nicht mehr weit. Denke ich also ein halbes Jahr nach vorne, dann kann ich nur staunen. Dann wird's wieder so aussehen. Wo jetzt noch der Acker graubraun und scheinbar leblos daliegt, da steht dann wieder die Fülle. Dieses halbe Jahr von der Saat zur Ernte ist ein Naturwunder, wenn ich es recht betrachte. Ein Gleichnis für das viel größere Wunder, das Gott an uns tun will. Ja, Gott ist am Werk hier in Obertshausen, ebenso wie in Kenia, in Indien, in Haiti und wo auch immer unsere Missionare wirken. Von Open Doors, diesem Missionswerk, das sich vor allem für verfolgte Christen einsetzt, stammt diese Geschichte, die ich uns jetzt aus China erzählen will. Stell dich mit gestrecktem Arm hin. Dreh dich langsam um 360 Grad. Und bete für alles, was du durch diese Finger deiner Hand siehst. Das war ein Lebensmotto, eine Technik eines einfachen Bauern namens Lo, der jeden Abend auf dem Damm neben seinem Reisfeld zu stehen pflegte. Eine Hacke über der Schulter, streckte er jeweils einen Arm aus, spreizte die Finger, drehte sich langsam, wie eben gemacht, um seine Achse, barfuß mit schmutzigem Hemd und seiner bis zu den Knien aufgerollten Hose bot er einen merkwürdigen Anblick. Anfangs dachten die Nachbarn, er mache so eine Art Qigong-Übung oder sowas. Doch eine Gruppe junger Burschen, die sich einmal an ihn heranschlich, hörte, wie er laut betete. Er betete für alles, was er vor seinen Fingern sah. Er sah die Felder seiner Nachbarn und betete: Herr, segne meine Nachbarn, gib ihnen eine gute Ernte. Er sah den Wasserbüffel seines Freundes und betete: Herr, erhalte dieses Tier gesund und kräftig. Es ist wichtig für meinen Freund, dass er arbeiten kann. Er sah in der Ferne Rauchwolken aus dem Steinbruch aufsteigen. Herr, beschütze alle Leute dort mit dem vielen Dynamit. Mach, dass jeder Stein aus deiner Erde zum Bauen von Häusern dient. Er drehte sich weiter und sah die zerbrochenen Glasscheiben der Glasfabrik. Herr, beschütze alle Frauen in dieser Fabrik. Lasse sie dich bei ihrer Arbeit erfahren. Er betete für alles, was er durch die Hand sah, egal ob es sich um Bewohner eines Hauses, den Besitzer eines Feldes, ein Tier oder sogar um Bäume, um Dämme handelte. Er betet, dass sie blühen und stark bleiben sollen. Herr Loh war der einzige Christ in dieser Gegend. Und seine Nachbarn wunderten sich über sein Beten. Da sie jedoch wussten, dass er nicht sehr gescheit war, hielten sie ihn für ein bisschen verrückt. Mit 51 Jahren starb Herr Loh an einem Herzinfarkt. Er hatte keine Familie. Allmählich vergaß man ihn. In sein Haus zog eine fremde Familie ein. Aber dann geschahen noch andere Dinge. Ein Unglück ums andere brach über die Gegend herein. Bei einer Explosion im Steinbruch wurden 4 Männer getötet. Eine junge Frau verlor bei einem Unglück in der Glasfabrik einen Arm. Der Wasserbüffel eines Bauern lief Amok und zerstörte wichtige Bewässerungskanäle. Schließlich war so viel Unglück geschehen, dass sich die Dorfbewohner versammelten und sagten: Diese Unfälle geschehen, weil Loh nicht mehr für uns betet. Wir wissen von unseren Kindern, dass während er betete, niemand zu Schaden kam und die Ernte stets reichlich ausfiel. Sie sprachen bis spät in die Nacht hinein, überlegten, beschlossen herauszufinden, zu welchem Gott dieser Loh gebetet haben konnte. Jetzt bedauerten es die Dorfbewohner nicht mehr, Interesse für Herrn Lohs Glauben bekundet zu haben. Um eine Antwort auf ihre Frage zu finden, zündeten sie bei einem lokalen Götzenaltar, auf dem die Statue eines alten Kriegers stand, Räucherstäbchen an. Merkwürdigerweise fiel die Statue ständig herunter von ihrem Sockel. Während einer ganzen Woche fanden sie die Statue jeden Morgen mit dem Gesicht im Dreck liegen. Schließlich ging ihnen ein Licht auf. Der Gott fällt immer in die gleiche Richtung. Und tatsächlich zeigte der Kopf der Statue immer auf das einstige Haus von Herrn Loh. So gingen sie zum Haus hinüber, in dem nun eine andere Familie lebte, und begannen zu suchen. Haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Nach einiger Zeit rief jemand: Ich habe was gefunden! Und zog ein kleines Buch unter dem Dach hervor. Sie brachten das Buch zur Statue, zündeten noch mehr Räucherstäbchen an und fragten sich, was wohl geschehen würde. An diesem Tag kam ein junger Evangelist in die Gegend. Er begann auf den Feldern zu predigen. Lass mich euch von Jesus erzählen, begann er. Er kam jedoch nicht weiter. Dieser erste Satz war alles, was er reden konnte, da ihn eine Reihe von Männern an Armen und Beinen packte und sagte: Was fällt dir eigentlich ein, mit deiner Abgötterei hierher zu kommen? Du weißt doch, dass wir diesen Götzen da verehren. Doch als sie beim Altar vorbeikamen, hörten sie einen lauten Aufprall, gefolgt von Wehgeschrei. Sie ließen den Evangelisten einfach fallen, stürzten zum Altar. Die Statue war erneut heruntergefallen, diesmal auf das Bein einer jungen Frau. Während die Männer schufteten, um die Frau zu befreien, war der Evangelist aufgestanden und näher gekommen. Als er zum Altar kam, rief er: Hey, das ist ja eine Bibel. Wo habt ihr die denn her? Als er Herrn Lohs Buch auflas, starrten ihn die anderen an und fragten: Kennst du dieses Buch? Ja, natürlich, antwortete er, es ist das Buch über Jesus Christus, dem größten Gott der Gebete, wie niemand sonst der hört. Keine anderen Worte hätten in den Ohren der Dorfbewohner süßer geklungen. Das ist der, zu dem er gebetet hat. Dieses Buch gehörte einem unserer Mitbürger, erklärten sie. Wir hielten ihn für verrückt, aber wir haben gesehen, dass seine Gebete sehr wirkungsvoll waren. Bitte erzähl uns von diesem Gott. Der Evangelist klopfte sich den Staub aus den Kleidern und begann zu sprechen. Er bemerkte, dass sein Daumen immer noch an einer ganz bestimmten Stelle in der Bibel lag, an der sich das Buch geöffnet hatte, als er es aufgehoben hat. Und nun staunte auch der Evangelist. Es hatte sich bei 1. Samuel Kapitel 5 geöffnet, wo der Philister Gott Dagon vor der Bundeslade Gottes auf sein Gesicht fiel. Noch nie habe ich einen treffenderen Predigtext gehabt, strahlte dieser Evangelist nachher. Die Dorfbewohner, die heute alle Christen sind, fügen bei: Unsere Ernten sind wieder besser geworden und es geschehen weniger Unfälle. Am schönsten ist jedoch, dass das Vermächtnis des Herrn Loh weiterlebt. Jeden Abend bei Einbruch der Dunkelheit stellen sich 10 bis 15 Leute auf die Dämme. Sie strecken einen Arm mit der Handfläche nach außen, spreizen die Finger, drehen sich langsam im Kreis und beten leise vor sich hin. Und jede Person trägt eine Hacke über den Schultern. Ja, und dann bleibt uns noch der letzte kurze Punkt. Freu dich über Jesus und lebe damit ansteckend für deine ganze Umgebung. Das hat Loh gemacht. Ansteckend gelebt, indem er gebetet hat. Einfach gebetet hat, in ganzer Liebe, in ganzer Hingabe gebetet hat für jeden einzelnen Menschen, für die ganze Umgebung, für alles, was er da vor Augen hatte. Das Säen ist ja in unserem Leben die Arbeit für das Reich Gottes. Ja, zuallererst sogar geht es um das Säen. Wie soll denn auch Frucht für Gott entstehen, wenn keine Körner der Liebe ausgestreut werden? Und da gibt es keine Ausflucht. Das ist unsere Sache. Das ist Sache der Leute, die sich zu Jesus halten, die ihm vertrauen und die sich auf den Himmel freuen. Diese Freude weiterzugeben, anderen mitzuteilen von dieser Freude. Und es nicht für sich zu behalten und unter sich sozusagen immer wieder zu kreisen. Ich möchte hier an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass auch so unser Verhalten nach dem Gottesdienst ambivalent betrachtet wird. Einerseits schön, dass wir Tee und Kaffee anbieten. Andererseits höre ich immer wieder auch von Leuten, ich bin eigentlich noch nie so richtig angesprochen worden. Mal guten Tag, mal freundlich angelächelt, aber ich bin eigentlich noch nie so richtig ins Gespräch genommen worden, mit reingenommen worden in die Gemeinde. Ich sage es einfach mal hier, an dieser Stelle, weil ich denke, es ist wichtig, dass ihr das wisst. Zum Säen gehören die Tätigkeiten bis zur Saat, das Lockern der Herzen, das Düngen der Seelen, das Unterwerfen der verkrusteten Schollen, die manches Gemüt bedecken, genauso das Aufbrechen der bösen Erwartungen mit dem Flug unserer freundlichen Worte, unsere selbstlose Zuwendung, mit der wir den Boden der Gefühle in den Hoffnungslosen und Verzweifelten für Gott bereiten und aufnahmefähig machen für seinen Zuspruch. Aber Gott ist der Herr des Wachstums und der Früchte, machen wir uns da nichts vor. Und er ist auch der Herr unserer Gaben, unserer Kräfte, unserer Liebe und unserer Zeugnisse, mit denen wir anderen Menschen dienen, damit in ihnen gute Frucht wachsen kann. Also es ist nicht so, dass automatisch, wenn wir das tun, irgendetwas für uns Sichtbares wächst. Es wird was wachsen, aber nicht gleich und sofort und manchmal auch nicht so, wie wir es uns vorstellen. Gott ist der souveräne Herr und das bleibt er auch. Wir dürfen an seinem Werk mitwirken und das möchte er auch, dass wir das tun, mit geschenkten Kräften. Und soweit wir das tun, müssen wir uns keine Gedanken machen. Soweit wir tun, was er in uns hineingelegt hat und uns vielleicht auch mal völlig neu aufmischen lassen, mit dem, was wir vielleicht bisher getan haben, völlig neu darüber nachdenken, Gott, was siehst du eigentlich jetzt für mich? Die Frucht wirkt Gott, sein Segen schafft die Ernte und versichert uns, dass wir auf seine Vollendung zuleben dürfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.